bin ja auch frustriert, oder? Frustriert, dass es uns in diesem Jahr nicht gelungen ist, den Minimalziel für die Finale zu erreichen.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Deutschland ist raus, hat das Viertelfinale verpasst. Harry Kreis ist frustriert, die Mannschaft ist frustriert und ist enttäuscht. Wir wollen drüber sprechen. Bernd Schwiegerer, den Herning, Grüße.
Guten Tag, Christoph. Das personifizierte Minimalziel Fetzer.
Ja, aber ich erreiche es immer wieder, das Minimalziel.
So ist es, absolut, ja, absolut. Gab es ein Ziel, was du nicht erreicht hast in deinem Leben?
Die Latte ist niedrig, aber ich springe immer wieder drüber. Ne? Also, die Latte Viertelfinale ist es natürlich für die deutsche Mannschaft, hat nicht ganz gereicht. Unterm Strich muss man einfach sagen, ja, war es einfach dieses Finale jetzt gegen Dänemark, das sie verloren haben und jetzt auch nicht ganz zu Unrecht. Ne? Natürlich im Penaltyschießen immer 50-50-Sache, aber grundsätzlich, es geht ja schon in Ordnung, dass Dänemark das Spiel gewonnen hat.
Ja, also genau wie du sagst, war 50-50. Ne? Ich fand am Anfang war Dänemark klar besser. Gut, da werden wir nachher nochmal drüber reden, Thema Spielplan und sowas. Aber da war schon erschreckend, finde ich, wie die deutsche Mannschaft da aufgetreten ist. Eigentlich nur hinten drin. Natürlich auch wieder ein paar dumme Strafen. Ne? Die Strafzeiten und die fälligen Überzahlspiele haben das Ganze noch verstärkt. Aber ab dem zweiten Drittel war die deutsche Mannschaft ganz gut im Spiel, ist dann gar nicht so unverdient in Führung gegangen und hätte sie dieses 1-0 über die Zeit gebracht, hätte sich, glaube ich, auch niemand beschwert. Aber das hat sie halt nicht getan. Ein genialer Angriff der Dänen. Ehlers natürlich mit einem Traumtor. Und in der Verlängerung, ja, kann alles passieren. Penalty-Schießen kann auch alles passieren. Und es ist dann halt in die eine Richtung passiert.
Wäre irgendwie so der Klassiker gewesen, ne? Wenn es dann Corbinian Geibel, jetzt auch nicht unbedingt Offensivverteidiger, also erstens Verteidiger und zweitens nicht unbedingt Offensivverteidiger, mit so einem Schuss, der halt einfach, ja, da Seeing Eye Puck einfach irgendwie durchgeht, an zwei, drei Spielern vorbei, ja, einmal kurz gute laterale Bewegung natürlich rübergezogen, dann der Schuss und dann flattert der rein und irgendwie hätte das auch gepasst, ne? Wenn es dann einfach 1-0 ausgegangen wäre und es macht halt einen Verteidiger und es ist kein besonders schönes Tor, aber darüber haben wir gesprochen, die Mannschaft auch gesprochen, du musst einfach die Bude machen, also das wäre auch ein Ausgang und Spielverlauf gewesen, den man sich hätte vorstellen können. Ja, du hast dann gesagt, die beste Aktion des Spiels oder die schönste Aktion des Spiels war einfach dieses Ehlers-Tor, was sie geil gemacht haben, wo Ehlers einfach auch sein Tempo einsetzen hat können und dann reicht es halt nicht fürs Weiterkommen.
Ja, und ich habe eigentlich gedacht, klar, am Anfang ist Ehlers natürlich total motiviert gewesen, ist losgesprintet. Ich fand den im ersten Drittel stark, aber dann hast du auch schon gemerkt, dass der vor nicht allzu langer Zeit, es waren ja jetzt nicht mal 3 Tage nach seinem Playoff aus hier rübergekommen ist und gespielt hat. Und der ist ziemlich abgetaucht dann. Und dann hatte er aber noch diesen einen Moment. Und das kann natürlich bei so einem Spieler wirklich der eine Moment, da kann der eine Moment reichen und der hat gereicht.
Übrigens, wir sprechen über das Tor und wir sprechen natürlich oder sollten auch drüber sprechen, wie dieses Tor vorbereitet hatten. Der Pass nach vorne von Fisker Mølgaard war natürlich auch super. Also Olesen und Fisker Mølgaard waren die Assistgeber, aber dieser weite Pass nach vorne, den musst du halt genau da so hinspielen, na, und genau das Tempo mitnehmen und dann hat Ehlers einfach die deutsche Mannschaft überlaufen. Klar, kannst du immer sagen, als Verteidiger flat-footed und so weiter und so fort. Das war einfach das Tempo von Ehlers und das haben die Dänen in dem Fall richtig gut eingesetzt.
Total, auch nicht gegen irgendwen. Auf der anderen Seite standen in dem Moment so Leute wie Müller und Seider hinten und vorne Stützle und sowas. Also das war schon ein heißer Move, muss man sagen. Vor allen Dingen war es ein bisschen unerwartet, weil ich fand, zu dem Zeitpunkt hatten die Deutschen das Spiel eigentlich relativ im Griff. So die ganz große Welle der Dänen kam eigentlich gar nicht mehr. Und ich dachte irgendwie so, ja, das plätschert jetzt hier aus. Aber man kann sich täuschen.
Auch von der Stimmung her, oder am Anfang abgegangen ohne Ende, die Dänen wirklich geflogen.
Auch nicht am Anfang. Nee. Stimmung war eine Vollkatastrophe.
Ich fand, am Anfang war ganz gut, was los.
Überhaupt nicht. Es war ganz, ganz schlimm. Die Halle war auch total leer. Ne? Also es wurde zwar ausverkauft durchgesagt, aber es waren so viele Plätze frei. Also gegenüber von uns, wir sind ja im quasi auf Kameraposition im Oberrang ist die Pressetribüne und dann konnten wir natürlich auf die Tribüne gegenüber ganz gut sehen. Ey, da waren hunderte Plätze frei. Im Oberrang war ein Block, der war glaube ich zu 90% frei. Also ich würde sagen, da waren mindestens 2000 Plätze nicht besetzt in der Halle und Stimmung war einfach gar nicht. Da war so ein, wir haben zwischendurch so gewitzelt, das ist eher so ein Center-Court-Publikum. Es hat einer so lange gesagt, angefangen zu klatschen, da war so ein rhythmisches Klatschen. Dumm, 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 dumm. Es war überhaupt keine Stimmung in der Halle. Wir haben alle schon gesagt, was ist denn hier los? Also gerade auch am Anfang bei diesem frühen Überzahlspiel, wo du denkst, hey, jetzt stehen alle auf, jetzt peitschen sie die Mannschaft nach vorne. Nichts. Es war wirklich Totenstille in dieser Halle. Ganz komisch.
Ja, für mich ist es so rübergekommen, als wäre es dann nochmal abgefallen irgendwie im Laufe des Spiels. Und dann irgendwann war es ja wirklich, ich hatte zwischenzeitlich so einen Eindruck, ist da irgendwo ein Notarzteinsatz oder so, dass alle jetzt einfach still sind. Aber es war halt einfach so, nee. Ja, es hat so ein bisschen geplätschert dann, ne?
Ja, es war so, wie gesagt, es war so ein Tennispublikum, ehrlich gesagt. Und es war auch so ein Stück weit so ein Handballpublikum. Also du hast gemerkt, dass die Leute nicht alle so richtig Ahnung haben, was ist im Eishockey jetzt ein Foul und was ist erlaubt. Also da wurde bei ganz, ganz komischen Situationen, die so völlig klar fair waren im Eishockey, wurde dann da, ey, was ist da los? Und da so.
Crosscheck ins Gesicht und so, ja. So ganz Situationen wie im Eishockey, die ganz klar sind. Crosscheck ins Gesicht und in den Rücken. Die ja, ganz klar fair sind im Eishockey, ja.
Nee, aber ernsthaft, also da waren so ganz faire Checks, wo einer einfach mit dem Körper vom Puck getrennt wurde. Da sind Leute aufgesprungen. Ich dachte, hä, ist das das erste Eishockeyspiel, was ihr guckt?
Also, meinst du den von Stützle, für den er eine Strafe bekommen hat? War auch ein fairer Check, oder? Da hat es die Strafe dann gegeben. Also.
Ja, weiß ich nicht. Da springt er natürlich gut ab, der Kollege, ne? Da war auch eine der vielen Aktionen von Tim Stützle, wo er einfach frustriert war.
Ja, mein Satz hat sicher nicht gefehlt heute. Wir haben zwar, vielleicht die Dänen haben ein bisschen mehr Druck gemacht am Anfang auf unserem Tor, auf was man, wenn man die Schussverhältnisse anschaut. Grubi hat fantastisch gehalten. Ob das jetzt mit 2 Tage Pause zu tun hat, Heimmannschaft hier, weiß ich nicht, aber die Mannschaft hat sich dann voll und ganz in das Spiel zurückgekämpft und wichtig ist eigentlich, wie es ab dann gelaufen ist. Wir gehen in Führung, wollten auch nicht zurückziehen, sondern weiter Scheibe nach vorne uns Torchancen erarbeiten. Und dann, ich habe jetzt die letzte Schussbilanz nicht gesehen, aber die war relativ ausgeglichen. Ja, das Tor von Nikolai, das war ein sehr guter Spielzug und er versenkt es. Insgesamt schade für die Mannschaft. Die haben heute alles investiert. Der Tank ist leer und im Penalty-Schießen, wir wissen, es kann so oder so ausgehen.
Harry Kreis mit seinem Fazit zum Spiel, da war viel drin, ein starker Grubauer, also ein Torhütern lag es bei diesem Turnier sicherlich nicht. Einsatz hat es gepasst bei der deutschen Mannschaft, würde ich jetzt auch mitgehen. Dann hat er in einem Nebensatz auch den Spielplan angesprochen, damit natürlich der Pause für die Dänen, die vorne sicherlich mehr Tempo haben zeigen können, irgendwie mehr Körner hatten, also Dänemark mit 2 Tagen Pause, Deutschland mit Back-to-Back. Und dazu haben wir auch eine Zuschrift bekommen von Philipp. Die Tatsache, dass der Gastgeber den Spielplan bestimmen darf, die sehe ich in dem Fall als klare Wettbewerbsverzerrung, schreibt er noch weiter, in Deutschland ist insgesamt nicht unverdient ausgeschieden. Trotzdem denke ich, dass ein nicht unwesentlicher Anteil bei der gestrigen Partie dieser Regelung geschuldet war. Mir geht es aber vor allem grundsätzlich um diese Regelung. Meiner Meinung nach ist eine Regelung so einer Weltmeisterschaft nicht würdig, da man aktiv Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb nimmt. Kann man natürlich auch sagen, ja, ist halt so, ist Heimvorteil, aber in dem Fall war es natürlich sehr, sehr, sehr deutlich mit den Dänen, die diese Pause hatten und Deutschland eben Back-to-Back.
Ja, also es wurde natürlich gestern darüber viel gesprochen, auch Christian Klüners, der DEB-Sportdirektor, kam ja nachher nochmal und hat auch gesagt, ja, wir haben das am Anfang so ein bisschen runtergespielt mit dem Spielplan, dass wir zuerst die 3 Einfachen hatten und dann die 3 Schweren vor diesem Endspiel gegen Dänemark. Im Endeffekt hätten wir uns schon gewünscht, dass wir zumindest einen der Großen auch mal am Anfang haben, damit wir direkt anders ins Turnier reinkommen, damit man also direkt mal einen ganz großen Gegner hat und danach vielleicht mal wieder einen kleinen, wo man nach so einer Niederlage, also das hat er sich so gesagt, aber das sage ich jetzt mal so, nehmen wir mal an, du hast am Anfang einen kleinen, kommst rein, gewinnst, hast ein gutes Gefühl, dann kommt ein großer, dann verlierst du, aber danach kommt dann vielleicht nochmal ein kleiner, wo du dir dann wieder ein bisschen Selbstvertrauen holen kannst. Und das war aus deutscher Sicht, zumindest aus offizieller DEB-Sicht, eher das Problem, dass du halt komplett einfach, jetzt mal übertrieben gesagt, dann schwer, wo du nichts holst und dann halt schlecht gelaunt ins letzte Spiel gehst oder ohne Schwung ins letzte Spiel gehst. Aber ich finde das, was der Kollege uns dazu geschickt hat, eigentlich noch viel relevanter, weil wann du jetzt gegen wen spielst, kann man immer noch sagen, egal, du musst ja einmal gegen alle spielen, das ist irgendwie egal. Aber dass eine Mannschaft 2 Tage Pause hat, die andere Mannschaft hat gar keine Pause, das finde ich auch grenzwertig, muss ich sagen. Also ich finde, da müsste es zumindest eine Regel geben, dass es vielleicht nur ein Tag Unterschied ist, dass man sagt, ey komm, dann hätten die Dänen zumindest am Sonntag spielen müssen oder die Deutschen hätten zumindest den Montag frei haben müssen. Aber 2-0 bei freien Tagen finde ich auch hart, ehrlich gesagt.
Ja, und es ist einfach so, es war klar, dass kann das Endspiel werden ums Viertelfinale, so wie die Gruppenphase gelaufen ist, wurde es dann immer klarer, dass es das tatsächlich auch wird. Und das haben wir ja auch insgesamt in beiden Gruppen, dass der Spielplan schon so gestaltet ist, dass es in einer anderen Gruppe, Kanada gegen Schweden, sehr wahrscheinlich dann eben das Endspiel um Platz 1 dann hinten raus noch. Dann hatten wir jetzt Österreich, die sich gegen die Letten durchgesetzt haben, wo man vorher sagen kann, ja, das kann schon so ein Spiel um Platz 4 dann hinten raus sein. Eben Deutschland gegen Dänemark, die Mannschaften hinten in der Tabelle. Also schon hinten raus dann nochmal USA, Tschechien, die Schweiz im direkten Duell. Vorne gleich mal Neuauflage des Endspiels mit Tschechien gegen die Schweiz. Insofern siehst du schon im Spielplan, das ist jetzt nicht irgendwie ausgewürfelt worden, sondern da ist natürlich ein klares Konzept dahinter.
Nee, absolut. Das ist ja auch im gewissen Maße in Ordnung, ne? Weil das ist ja alles Entertainment. Es geht natürlich auch darum, im richtigen Zeitpunkt die richtigen Spiele zu haben, dass dann zum Beispiel das Heimteam auch eher vielleicht ein Samstagsspiel hat, ne? Wo dann vielleicht auch mehr Leute zugucken können, ist auch völlig klar. Und dass dann vielleicht ein eher unattraktives Spiel dann vielleicht mal mittwochs um 16 Uhr ist, das verstehe ich alles. Ich finde, mir geht's gar nicht so darum, wer wann gegen wen spielt. Es geht mir wirklich eher um diese Pause. Das finde ich schon hart. Aber es wäre natürlich auch vermessen zu sagen, deswegen ist Deutschland jetzt ausgeschieden. Weißt du, du hättest gegen die drei Großen halt genau einen Punkt holen müssen und dann wärst du ganz anders in dieses letzte Spiel reingegangen. Also ich finde, die deutsche Mannschaft kann sich bei niemandem beschweren, außer bei sich selbst.
Ja, ist kein Selbstläufer. Also wir haben ja nie Weltmeisterschaften als Selbstläufer betrachtet. Und daher wissen wir, wir müssen immer mit vollem, wie soll ich das sagen, mit vollem Bewusstsein in jedes Turnier hinein, dass wir um jedes Spiel und jede Sieg kämpfen müssen. Wir haben die Muss-Spiele gewonnen. Wir haben dann die drei Spiele gegen Schweiz, ein sehr starker Schweiz, Vize-Weltmeister, Weltmeister und ein starker USA. Teilweise gut gespielt, besser, war vielleicht mehr drin. Und heute, das entscheidende Spiel, muss ich sagen, hat die Mannschaft alles gegeben. Unglücklicher Ausgang.
Also ein Selbstläufer, dass es kein Selbstläufer wird, ins Viertelfinale einzuziehen, ist klar. Da würde ich auch mitgehen, wobei man schon sagen muss, das ist jetzt schon ein Einschnitt. Er hat 5-mal in Serie im Viertelfinale gewesen, seit 2015, in den letzten 10 Jahren nur 2-mal eben das Viertelfinale verpasst. Insofern, und die letzten Jahre war es dann auch teilweise schon mal souveräner. Klar, du hattest sogar 2023 auf dem Weg zur Silbermedaille, hattest du ja auch dieses Spiel gegen Dänemark, da zu einem anderen Zeitpunkt, also mittendrin in der Gruppenphase nach den Niederlagen zum Auftakt gegen die Großen, musstest du das dann gewinnen. Aber das gab es vorher schon mal, solche Endspiele, und auch das war ja nicht deutlich gegen Dänemark, erinnern wir uns. Das war bis zur 56. Minute unentschieden und dann hinten raus erst gewonnen von Deutschland. Trotzdem hat es jetzt irgendwie so in den letzten Jahren den Einschein erweckt, als wäre dieses Viertelfinale wirklich zum Minimalziel geworden und auch etwas, womit man fast schon rechnen kann. Also Top 8, aber jetzt Momentaufnahme ist halt nicht mehr Top 8. Auch wenn einige Spieler gesagt haben, ja, wir sind trotzdem noch Top 8. Nee, ist Deutschland jetzt in dem Jahr einfach nicht.
Völlig richtig, wobei ich auch finde, dass es der Mindestanspruch sein muss. Also erstens natürlich dürfen wir immer noch nicht vergessen, dass Russland nicht dabei ist. Das ist eine der Top-Nationen, ist nicht dabei. Wenn die Schweiz dann aufsteigt in die Top 6, dann musst du ja trotzdem eins der beiden Best-of-the-Rest-Teams sein. Ne? Also das muss jetzt der Anspruch sein. Du kannst jetzt nicht sagen, ja gut, das sind die Österreicher, mal dieses Jahr weiterkommen, die sind jetzt besser als wir. Also ich finde, das kann nicht der Anspruch des Deutschen Eishockey-Bundes sein. Und es muss auch der Anspruch sein, gewisse Gegner klar zu schlagen, was ja auch bei diesem Turnier passiert ist. Du hast, obwohl du nicht immer überragend gespielt hast, gegen Ungarn, gegen Kasachstan, gegen Norwegen, hast du die alle mit mindestens 3 Toren Abstand besiegt. Und genauso muss es auch sein. Dass du dann die Spiele gegen die Großen alle so deutlich verlierst, im Schnitt mit 4 Toren Rückstand sogar, das ist ein Problem. Gerade wenn du auch siehst, dass du nicht deinen allerschlechtesten Kader mit hattest. Natürlich kann man darüber diskutieren, drei jetzt mal außen vor, aber auch Sturm und Wissmann und Müller und dann Peterka und dann der Reichel, der absagen musste oder abreisen musste. Klar, war alles nicht so einfach. Da hatten es die Schweizer schon ein bisschen einfacher. Die haben schon eher einen besseren Kader mit. Trotzdem finde ich, ist es schon ein Zeichen, dass du so deutlich gegen diese Mannschaften verlierst. Und das zeigt auch, wie weit du weg bist, ehrlich gesagt, von den Top-Mannschaften.
Ja, und also bei der Schweiz ja auch Roman Josi nicht mit dabei und Nico Hischi ja während des Turniers verletzt, früh schon im Spiel gegen Deutschland und dann auch raus, ähnlich wie Reichel, also ein ganz, ganz wichtiger Mann. Insofern auch die Schweizer hatten da Absagen bzw. Verletzungen. Ich finde es ganz interessant, dass du, oder wir jetzt immer eigentlich schon die Schweizer zu den Großen dazuzählen. Ja, du hast gegen die drei Großen verloren, auch gegen die Schweiz, klar, als amtierender Vize-Weltmeister. Aber das wir sind jetzt beim Thema Top 8, das führt ja wiederum dazu, wenn Russland wieder mit dabei ist, ist eigentlich nur noch ein Platz frei in den Top 8. Ne?
Also, genau, richtig.
Genau, und da streitet sich Deutschland mit Dänemark, dann aus der anderen Gruppe mit so Mannschaften wie Lettland, Slowakei, jetzt genau. Österreich, die drin sind. Also da gibt's schon ein paar Anwärter für diesen Nachmittag.
Also ich würde sagen, wenn alle dabei sind, weil wir hätten jetzt Olympia, dann würde ich sagen, die Slowakei wäre die, zu der du dich streitest. Ne? Also auch wenn man guckt, was in den vergangenen Jahren da alles so gedraftet wurde und was da generell für eine Eishockey-Qualität vorherrscht. Also natürlich hat auch Österreich ein paar ordentliche Leute und an guten Tagen können auch die Letten was reißen. Aber ich würde schon sagen, wenn alle auf Top-Niveau sind, hast du die Top 6, dann kommt die Schweiz und dann streitet sich Deutschland mit der Slowakei um Platz 8. Das ist einfach so.
Wir müssen nochmal drüber sprechen, dass die deutsche Mannschaft zu wenig Stürmertore geschossen hat, vor allem jetzt in diesen letzten Partien. Also insgesamt waren es dann 14 Stürmertore, ist gar nicht so wenig, aber die waren halt größtenteils eben gegen die kleineren Mannschaften, wo sie deutlich gewonnen haben. Man würde sagen, nur Stachowiak, Überzahltor gegen die USA, vor dem Tor, als er abgefälscht hat oder angeschossen worden ist, also da eingepackt hat, das war das einzige Stürmertor jetzt in den letzten 4 Gruppenspielen, ne?
Ja, und das ist halt einfach viel zu wenig. Also klar kann es immer mal bei einem oder anderen Spieler nicht laufen, aber es lief ja überhaupt nichts. Also Stützle hat im kompletten Turnier nicht ein Tor gemacht als NHL-Star. Leo Pföderl ist der beste Torjäger in den Playoffs, macht nicht ein Tor als Spieler und Stürmer des Jahres. Justin Schütz ist der zweitbeste deutsche Stürmer in der DEL, macht nicht ein Tor im Turnier. Ich meine, das geht einfach nicht. Das ist viel, viel, viel zu wenig. Und dann reden wir noch über Leute wie ein Hager. Und ja gut, Nöbels hat jetzt nicht viel gespielt, ne? Aber das sind ganz viele Leute, die halt gar nicht getroffen haben oder vielleicht einmal getroffen haben. Und das ist viel zu wenig.
Und dann haben wir auf der anderen Seite die Spieler, die dann versuchen, da in die Bresche zu springen. Also einen mit Stützler schon angesprochen, der natürlich auch kein glückliches Turnier hat, aber insgesamt die NHLer. Nochmal kurz vielleicht auch zu Reichel. Das war schon ein Problem für Deutschland, dass der abreisen musste, denn total. Er hat bis dahin richtig gut gespielt. Und ich hatte so den Eindruck, also es ist natürlich auch ein Spieler, der weiß, ruhen hohe Erwartungen auf ihm. Aber irgendwie war das so anders als bei Stützle und bei Seider, sondern es war so ein bisschen bei Reichel fast vom Gefühl her, okay, befreit. Also ich habe jetzt keine gute Saison gespielt. Ich kann eigentlich hier fast nur gewinnen. Ja, ich kann mir nochmal zeigen, ich weiß, dass alle erwarten, dass ich gut spiele und dass ich auch Verantwortung übernehme. Aber die Saison war wirklich gar nichts. Ja, und jetzt bin ich hier bei der Weltmeisterschaft, habe auch noch das größere Eis und es läuft in meiner Reihe und ich treffe und ich lege Tore vor allem. Und auf der anderen Seite halt dann irgendwie Stützle und Seider, wo du schon gemerkt hast, ja, die wollen es fast teilweise erzwingen, fast zu viel Verantwortung übernehmen, was sie natürlich auch ehrt, aber was dann insgesamt der Mannschaft nicht geholfen hat. Grubauer nehmen wir mal raus, der hat einfach gut gehalten, ja, also da war schon ein guter Rückhalt, aber da war Niederberger ganz genauso. Die Frage war halt auf dem Feld, was machen da die NHLer und unterm Strich, ja, hat da irgendwie das Gleichgewicht nicht gepasst, oder?
Total. Und ich fand bei Reich dazu genau das Richtige gesagt. Du hast gemerkt, der kommt aus keiner guten Saison, wo er natürlich auch eine Rolle hatte in Chicago, die ihm nicht gefallen hat. Und jetzt kommt er zur Nationalmannschaft und blüht hier richtig auf und denkt sich, oh, endlich kann ich mir wieder so Eishockey spielen, wie ich es will. Mit viel Eiszeit, mit talentierten Mitspielern, in einer offensiven Rolle. Ich kann mal was riskieren. Das hat dann geklappt. Klar, da hat ihm natürlich dann so gesehen auch wieder der Spielplan gepasst, weil dann kamen auch Gegner, wo du dann auch die Chance hattest, erstmal so ins Turnier reinzukommen, wie du es vielleicht sonst nicht gehabt hättest, wenn du direkt die Top-Teams gehabt hättest. Aber bei Stützle war es halt was genau anderes. Er kam dann halt gegen die Top-Teams und er kam aus einer super Vereinssaison und hatte eher was zu verlieren. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass er sehr wirklich schlecht gespielt hat. Er hat ja schon wirklich viel versucht. Du hast ja wirklich gemerkt, er will und will und will und noch einen Alleingang und noch eine Aktion. Aber es hat halt überhaupt nichts funktioniert und irgendwann kam halt dieser Frustlevel und du hast halt gemerkt, dass er fast in jedem Spiel ja so ein Frustfoul im Programm hatte. Und das macht man ja nicht, weil man sich denkt, ach, ich hätte jetzt gerne ein Tor geschossen, sondern das macht man, wenn man denkt, ey, hier läuft ja gar nichts. Und ja, ich finde nicht, dass gar nichts lief, er hatte schon ein paar ganz gute Aktionen, aber er hat halt auch Pech gehabt und manchmal auch eine falsche Entscheidung getroffen und ja, für Schütze war das schon ein sehr, sehr enttäuschendes Turnier, kann man nicht anders sagen.
Ja, also, dass wir jetzt nicht ins Viertelfinale gekommen sind, habe ich mir natürlich nicht vorgestellt. Und da habe ich großen Anteil dran und muss einmal besser sein.
Tim Stützle also auch selbstkritisch, natürlich richtig unzufrieden nach diesem Ausscheiden. Die Frage ist aber natürlich auch, ja, das eine ist das Spielerische, das andere ist die Kopfsache. Ne? Und also gab ja auch die Frage an Tim Stützle, ob er vielleicht nicht ganz frei im Kopf war bei diesem Turnier.
Ja, was heißt nicht ganz frei, ist auch nicht immer ganz einfach, später dazu zu kommen. Nichtsdestotrotz kann ich besseres Eishockey spielen, das weiß ich. Und egal, ob ich bei 100% bin oder nicht, reicht es nicht.
Und dann nehmen wir vielleicht auch Moritz Seider, eben einen anderen NHLer auf dem Feld, noch mit dazu auf die Frage, ob der Druck zu groß war. Ich meine, er war ja auch zum ersten Mal Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.
Weiß ich nicht, vielleicht auf jeden Fall nicht von außen. Ich glaube, wenn, dann mache ich mir selber relativ viel Druck, habe hohe Erwartungen an mich selber, ans Team. Ja, gute Frage. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es mein Eishockey beeinträchtigt hat. Trotzdem ist es sehr, sehr bitter, wenn man jetzt hier stehen muss und Rede und Antwort halten muss, wenn man leider nicht weitergekommen ist.
Die beiden NHLer auf dem Feld, Moritz Seider und davor Tim Stützle, also schon durchzuhören. Klar, es war ja auch zu sehen, also das kannst du ja auch nicht wegdiskutieren, dass sie unbedingt eben die Mannschaft auch tragen wollten. Und was man ganz klar sagen muss, sowohl bei Stützle als auch bei Seider ist das nicht so gelungen, wie also auch ich das erwartet habe. Also ich hätte gedacht, dass da mehr kommt, dass die stärker spielen.
Total, also gerade was die Punkte angeht. Ich fand, Seider hat sich schon gesteigert im Laufe des Turniers. Ich finde, er hatte gestern gegen Dänemark sein bestes Turnierspiel. Ich glaube, der hat keinen einzigen wirklichen Fehler gemacht. Der war richtig, richtig stark, genau wie man sich einen Seider wünscht. Schon hart, aber nicht überhart, sehr konsequent, viele Zweikämpfe gewonnen, gut den Puck hinten rausgebracht, auch mal eine Chance kreiert, auch mal aufs Tor geschossen. Also wirklich, das war sehr, sehr, sehr souverän. Gut, über die eine Aktion beim Ellbogen kann man streiten.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, nicht überhart.
Nicht schon hätte duschen können, ne?
Also, abseits der Scheibe auch das Ding, ja, ne? Bisschen hoch.
Heißes Ding, muss man sagen. Ne? Aber sonst fand ich, war das ein richtig starkes Spiel. Bei Stützle, ja, das war einfach, mir fällt immer wieder das Wort unglücklich ein. Sei es, dass er einen Pfosten trifft, sei es, dass immer wie die Scheibe dann im letzten Moment über den Schläger springt, sei es, dass er freisteht, aber der Pass nicht ankommt, sei es, dass er sich irgendwie dumm verzockt. Also es lief einfach bitter. Und ja, die beiden haben sich das alles sehr, sehr zu Herzen genommen. Das hat ja Harold Kreis auch mehrfach thematisiert. Er hat ja immer wieder gesagt, wir wollen den Druck von den beiden nehmen. Die brauchen nicht denken, dass sie alles alleine machen müssen. Die brauchen nicht noch den halben Job von einem anderen mitzumachen. Also das war ein riesengroßes Thema, dass die beiden irgendwie denken, sie müssten jetzt alle anderen, die fehlen, Müller, Wissmann, Sturm, Peterka, wer auch immer, dass sie all das auf ihre eigenen Schultern laden. Und das war halt zu viel.
Das Spielerische ist das eine, Deutschland scheidet aus. Dann ist die Frage immer so, was ist die Stimmung? Was macht die Kabine? Dominik Kahun.
Wir haben eine super Truppe und das ist das Schlimmste, dass wir jetzt morgen nicht oder heute Abend die Sachen packen und morgen zusammen nach Schweden fliegen, sondern dass wir uns wieder aufteilen und ja, innerhalb von ein paar Stunden nicht mehr so beieinander sind. Und ich finde, ja, wir sind die Mannschaft, die gespielt hat, aber ja, ich dachte, wir hatten mehr für uns.
Logisch ist die Kabine immer besser oder die Stimmung besser, wenn es Siege gibt. Ne? Also auch aus den letzten Jahren kennen wir das dann, vor allem natürlich 2023 exemplarisch mit der Silbermedaille. Dann, ja, wenn es läuft auf dem Eis, dann ist die Stimmung automatisch gut. Dann ist immer die Frage, wenn es nicht so läuft, wie ist da die Stimmung? Aber wir haben auch drüber gesprochen, es haben wichtige Spieler gefehlt, die natürlich da so ein bisschen Kitt sein können in der Kabine. Also allen voran natürlich Nico Sturm, natürlich der Kapitän Moritz Müller, auch Kai Wissmann mit seiner Erfahrung. Aber es war jetzt auch nicht so, dass die alle gegeneinander gespielt haben.
Nee, also ich fand auch nicht, dass man da irgendwie gemerkt hat, dass das keine Mannschaft ist. Allerdings im Gegenzug, finde ich, hast du auch gemerkt, dass da nicht jeder sich für jeden in jedem Meter zerreißt. Klar, sowas ergibt sich natürlich auch. Das sind so Dynamiken, die im Laufe eines Turniers entstehen. Vielleicht ja durch eine besondere Aktion, durch ein besonderes Comeback, vielleicht auch mal durch einen Rückschlag oder sowas. Ich will jetzt nicht sagen, dass hier 22 Einzelpersonen übers Eis gelaufen sind, aber der allerletzte Team-Spirit hat mir irgendwie zumindest bei der Sicht von außen gefehlt. Also ich kann das gar nicht in einer Situation so festmachen, aber irgendwie hat das 23 ein ganz anderes Gefühl gehabt, wenn du dieser Mannschaft zugeschaut hast. Und das war irgendwie enger, das war kämpferischer. Und das meine ich gar nicht, dass das irgendwie eine bewusste Entscheidung war, wir kämpfen jetzt hier nicht und jeder macht sein Ding, so ist das nicht. Ich glaube, sowas passiert ja manchmal auch unbewusst, also es verstehen einfach so Dynamiken. Und diese entscheidende Dynamik, zumindest mein Blick von außen, ist dieses Jahr irgendwie nicht entstanden.
Interessant gewesen zu sehen, was passiert wäre, wenn zum Beispiel das Ding von Kahun reingegangen wäre gegen die Tschechen, ja, nach einer guten Kombination. Wenn der Schuss von Stütze nicht an den Pfosten gegangen wäre, richtig, gegen die Tschechen. Ja. Wenn er halt einfach mal, das war ja bis dahin, bis zum Schuss oder halt einfach eigentlich, bis das Ding an den Pfosten geht, war das eine super Aktion von Tim Stützle da aus dem Spiel gegen Tschechien. Und wenn er dann doch vielleicht mal diese Aktion hat, die ihn so wachrüttelt, wo er merkt, okay, jetzt habe ich mein Tor geschossen, jetzt kann ich da einen Haken dahinter machen, kann das auch die Mannschaft wachrütteln. Das, was du gerade gesagt hast, diese eine, diese eine Aktion, die irgendwie, finde ich, mir auch gefällt hat. Ja, du gewinnst, komischer Verlauf einfach in der Gruppenphase. Du gewinnst deutlich und wirklich fast völlig ungefährdet gegen die ersten drei. Dann hast du wirklich zumindest über 60 Minuten gesehen.
Du gewinnst diese Spiele, aber irgendwie schwebt dann danach auch niemand, weil alle so sagen, ja klar, es muss ja gewinnen. Ja. Ja, es ist so normal. Du hattest nicht einmal dieses absolute Glücksgefühl, dass du was Besonderes erreichst, weil die Siege, die du geholt hast, waren so, ja gut, dann müsst ihr aber auch gewinnen. Ne?
Ja, aber dann hast du halt auch gegen die drei Stärkeren, hast du über 60 Minuten nie eine Chance gehabt. Ja? Du hast zwischenzeitlich hast du gemerkt, okay, du kannst da mitspielen über Phasen, aber halt meistens über vielleicht ein Drittel oder so. Und ja, dann hast du halt auf einmal dieses Finale vor der Brust, wo auch irgendwie trotz der Führung dann auch nicht so das Gefühl hast, okay, jetzt haben sie es gezogen. Ja, und auch, da gehört für mich auch dazu, wie diese Führung fällt, diese Scheibe, die einfach durchrutscht. Klar, da kannst du auch sagen, normal kannst du dich freuen über so ein dreckiges Tor, aber wenn das jetzt irgendwie halt einer von den Top-Spielern gemacht hätte in einer Traumkombination, wäre dann vielleicht auch einfach das Selbstvertrauen nochmal ein anderes gewesen und das Selbstverständnis, dieses Spiel jetzt zu Ende zu bringen und einfach ins Viertelfinale einzuziehen und einfach zu sagen, okay, das ist unser Anspruch, den ziehen wir jetzt durch. Und das hat alles gefehlt.
Absolut, gebe ich total recht. Und du hast ja auch um noch auf die Stürmer zurückzukommen, du siehst ja auch, jetzt mal fernab davon, wie wenig die gepunktet haben, du siehst ja auch, wie selten die allein nur in Abschlusspositionen kamen. Also ein Schütze ging noch, ich finde, der hat also in 5 Spielen 14 Mal aufs Tor schießen, ist okay, aber Leo Föhler, was mit dem los war, in 6 Spielen 11 Mal, der hat nicht mal 2 Schüsse pro Spiel. Der hat keinen einzigen Scorerpunkt, 0 Scorerpunkte, jetzt noch nicht mal irgendwie eine zweite Vorlage gegeben oder sowas. Und der hat auch Überzahl gespielt, also bei Leo Föhler lief ja gar nichts. Und ich finde, das war auch so einer, an dem du sinnbildlich gesehen hast, der reißt hier keinen mit, ne? Muss man ganz klar so sagen.
Ja. Und aber das ist er halt auch nicht als Spielertyp, muss man auch sagen. Ja, der reißt vielleicht eher damit oder der steht eher für Lockerheit.
Ist ja auch nicht der große Redner.
Genau, aber Lockerheit, Unbekümmertheit, dieses Leck mir Marschgefühl, ja, das hat der auf jeden Fall. Aber ja, diese Lockerheit kannst du halt dann bei der Weltmeisterschaft, da bringt er nicht so her, weil halt einfach seine erfolgreichen Aktionen fehlen. Und dann noch ein Punkt, der glaube ich auch aufgefallen ist jetzt in der Gruppenphase, musst du auch sagen, wir haben viel über die NHLer gesprochen, aber wir müssen auch sagen, dass die DEL'er, gerade was zum Beispiel Tempo anbelangt, ich würde die Reihe mit Stachowiak, mit Schütz und mit Kahun, der ja noch mit dabei ist, würde ich da so ein bisschen mit rausnehmen, aber Kahun spielt auch gar nicht in der DEL, aber man hat jetzt wieder gesehen bei dieser Weltmeisterschaft, das Tempo ist einfach ein extremer Faktor. Und wenn du das vergleichst mit den Spielern aus der Schweizer Liga, da haben wir es gesehen, mit den Spielern aus der tschechischen Liga, teilweise auch mit Spielern aus Schweden, aus Finnland, da ist die DEL eben hinter diesen Ligen. Das muss man ganz klar sagen, vom Tempo
her. Total, ich habe mich auch in meinem Artikel für die Frankfurter Allgemeine, der jetzt heute schon erschienen ist, habe ich auch geschrieben, dass das Turnier sicherlich keine Werbung für die DEL war. Also auch der beste deutsche Scorer kommt aus der Schweizer Liga. Wenn wir sehen, wie viele Punkte allein Spieler von den ZSC Lions aus Zürich gemacht haben. Also das ist ja mehr als eigentlich fast die kompletten DELer gemacht haben. Also das ist schon klar. Und wie gesagt, die beiden besten deutschen Torjäger, Föderl und Schütz, gehen hier komplett leer aus. Die wirklich ja in der DEL teilweise dominieren, wie sie wollen. Und das ist auf internationalem Level wirklich nicht möglich. Und dann reden wir auch nochmal über die Großen. Und da, finde ich, ist der Abstand, auch insgesamt, egal jetzt in welcher Liga die Leute spielen, ist wirklich wieder größer geworden. Ja, klar kann man sagen, ja gut, da fehlt ja auch so ein Dreiseitel und da fehlte dann ein Reichel und da fehlte ein Sturm und da fehlte ein Peterka. Ja, absolut richtig. Aber guck mal, wer bei den ganzen anderen Mannschaften alle fehlt, ne? Also ich bin mal sehr gespannt auf Olympia nächstes Jahr. Nehmen wir an, es ist wirklich so computerspielmäßig. Alle Teams sind mit einem Top-Kader dabei. Weiß ich aber nicht, ob das unbedingt knapper ausgeht, wenn du dann gegen die Tschechen spielst, gegen die Schweizer, erst recht gegen die Amerikaner oder wenn es ganz bitter kommt, spielst du auch noch gegen die Kanadier. Also, dass irgendwie Deutschland sich durch die letzten beiden Silbermedaillen und durch ein paar hohe Draftpicks und durch ein paar Millionenverträge und durch ein paar individuelle Trophäen jetzt wirklich der Weltspitze angenähert hat, sehe ich individuell, aber sehe ich im Kollektiv auf gar keinen Fall.
Ja, und dann siehst du bei der Weltmeisterschaft eben auch immer, dass du ja 15 bis 20 Spieler einfach dann auch brauchst, die das auf dem Niveau bringen können. Ja, bis in die dritte, vierte Reihe rein, bis ins dritte Verteidigerpaar rein und logisch, es stechen immer ein paar raus, aber diese Spieler hat fast jedes Land mittlerweile, also von den Top-Nationen über die ganz großen brauchen wir gar nicht reden, aber wenn wir dann in Richtung Schweiz, Slowakei gehen, ja, oder auch Dänemark jetzt, ja, diese Spieler, die da rausstechen und auch NHL spielen oder so, hat fast jedes Land auf dem Niveau und dann ist halt die Frage, was kommt da noch mit dazu und wie spielt die Mannschaft dann auch zusammen? Was ist jetzt da alles für Konsequenzen gibt aus diesem Turnier? Ich meine, grundsätzlich hat Terrell Kreis die Spieler zur Verfügung, die er zur Verfügung hat. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Kader nicht gut zusammengestellt worden ist, sondern das ist das, was zu erwarten war, so ungefähr die Spieler, die da waren. Die Nöbelsache, den heimzuschicken, wieder zu bringen, ja, können wir alles rauf und runter diskutieren. Es war unter dem Strich ein Misserfolg, dieses Turnier, dieses Ausscheiden nach der Gruppenphase.
Total. Also das ist ja auch ganz klar so selber kommuniziert. Das wurde vorher gesagt, das Viertelfinale ist das Ziel. Jetzt hat Harold Kreis ja gestern Abend noch gesagt, das ist das Minimalziel. Es gab einzelne Spieler, die haben vorher schon so ein bisschen Richtung Medaille geschielt. Oder wir wollen bis, oder auch Marcel Nübel hat gesagt, wir wollen bis zum letzten Tag, bis zum Sonntag dabei bleiben. Das würde ja implizieren, dass man zumindest irgendwie um Spielplatz 3 ist, wenn nicht sogar im Finale. Und da ist natürlich das Abschneiden ein absoluter Misserfolg. Und jetzt muss man sich fragen, ist das wirklich auch ein Misserfolg, weil du den Anspruch haben musst, mehr zu reißen? Oder ist es aktuell der Stand der Dinge, dass Deutschland jedes Mal sehr, sehr kämpfen muss ums Viertelfinale? Und ich glaube, es stimmt beides so ein bisschen. Einerseits finde ich, mit den ganzen Namen, mit den ganzen Erfolgen der letzten Jahre, kann nicht sein, dass du sagst, wir sind Fünfter und zufrieden. Aber du kannst auch nicht davon ausgehen, dass du jetzt immer ganz, ganz souverän ins Viertelfinale kommst. Selbst in so einer relativ einfachen Gruppe. Man muss ja sagen, du hattest eigentlich nur 2 aus den Top 6 dabei, plus die Schweiz, die wir jetzt auch mal dazuzählen, da hast du 3. Aber sonst ist da ja kein Team bei, was in Tiefe oder Spitze irgendwie besser ist als du. Auch die Dänen nicht.
Ja. Dann ist es halt einfach auch der Turniermodus, ne? Also wenn man einfach sagt, jetzt von der Qualität der Kader, wenn die Großen so ungefähr die Kader bringen, die sie jetzt dabei haben bei diesem Turnier, dann sind die Medaillen eigentlich vergeben an die Großen. Ja, du musst halt, um eine Medaille zu holen, entweder ein gutes Viertelfinale haben und das gewinnen, dann genau. Spielst du um die Medaillen, oder du musst halt wirklich mal einen von diesen Großen schlagen, was ja durchaus möglich ist an einem Tag, ja, wenn du mal 60 Minuten dein bestes Spiel abrufst, einen guten Torwart hast, die Chancen nutzt, alles, was Deutschland eben bis auf den guten Torwart jetzt nicht gezeigt hat gegen die Großen, dann kann da schon mal was gehen. Aber es ist einfach der Turniermodus, Viertelfinale, das eine Spiel, wenn du das gewinnst, spielst du um die Medaillen. Ich sage aber trotzdem, es ist aus meiner Sicht nicht ganz der Stand des deutschen Eishockeys, denn ich hatte denn schon den Eindruck, dass die Mannschaft einen Schritt weiter war als in den letzten Jahren. Also du sagen kannst, ja, Viertelfinale, also das muss schon auf jeden Fall klappen. Und dann ist immer die Frage, gegen wen spielst du? Ja, jetzt würde Deutschland gegen Kanada spielen. Natürlich wäre Deutschland da auch haushoher Außenseiter und es wäre eine Riesenüberraschung, wenn sie diese Kanadier schlagen würden. Dann wäre es halt auch wieder Viertelfinale aus gewesen. Aber das fühlt sich halt jetzt schon nochmal anders aus der Gruppenphase auszuscheiden. Für Penalty schießen im entscheidenden Spiel, ja, wenn du die Penalties reinmachst, dann gewinnst du das dann bis zum Viertelfinale. Also es sind immer wenige Aktionen, die das dann ausmachen. Aber man muss auch sagen, die Penalties der Dänen waren richtig geil geschossen, die reingegangen sind, die beiden. Ja, insofern haben sie da das dann auch besser gemacht im Shootout.
Und für die Deutschen war das echt schlecht. Also war ein bisschen Sinnbild dafür, ne? Also auch Föderl, ja, ich chipp den da mal so hin, Stützle trifft nix. Ja, also das war ja wirklich, das hat quasi nochmal komplett zusammengefasst, wie es im Sturm für einzelne Leute lief in den vergangenen Tagen hier.
Und Olesen macht den Forsberg, beziehungsweise den Kenta Nilsson. Und
als allererstes direkt.
Ja, ne? Genau. Und Blickfeld haut den halt auch schön rein unter die Latte. Das waren schöne Penalties.
Total.
Ja. So, für Deutschland ist das Turnier vorbei, für alle 8 andere Mannschaften natürlich noch nicht, denn es geht jetzt weiter am Donnerstag, Viertelfinale. USA gegen Finnland, Schweiz gegen Österreich. Was für ein geiles Duell da um 16.20 Uhr am Nachmittag und am Abend dann. Schweden, Tschechien, ja, zwei der Top-Favoriten, die da im Duell gegeneinander spielen, und Kanada dann gegen Dänemark. Da wäre Deutschland gerne gewesen, aber Dänemark ist mit dabei gegen die Kanadier. Und natürlich werden wir auch über die K.O.-Phase weitersprechen hier im Podcast. Sagen an dieser Stelle nochmal Dankeschön an, in dem Fall, Julian, André, Alexander, Markus und Theresa, die mit dazugekommen sind bei Start Next. Also ihr könnt weiter unterstützen, könnt weiter dieses Projekt supporten. Dann bekommt ihr auch unsere Bonusinhalte, Bonus-Podcasts und auch die 10 Minuten Eishockey, die wir euch da immer durchschicken, Tag für Tag über Start Next. Also schaut da in euren Posteingang, da gibt es die Links dann eben zu diesen Extra-Podcasts und auch zu den 10 Minuten Eishockey. Und wenn ihr die Links nicht bekommt, dann schreibt uns über Start Next oder über Instagram oder wo auch immer. Und dann kriegt ihr die Links. Also alle, die supporten, die sind dann auch bei diesen anderen Inhalten mit dabei. startnext.com/WM-2025. Danke an euch, danke an Bernd Schwickerath und Grüße nach Herning.
Ja, Grüße zurück, Herr Fetzer. Und ja, Ich weiß nicht, was ich jetzt nur sagen soll. Wir reisen jetzt hier ab und ganz so schlimm finde ich es ehrlich gesagt nicht. Klar, wären wir sonst jetzt nach Stockholm weitergereist und hätten uns da die Viertelfinals angeguckt und eventuell noch das Finalwochenende. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Also fahren wir jetzt nach Hause, aber die WM werden wir natürlich noch weiter beobachten.
Und der Podcast geht natürlich weiter in den nächsten Tagen. Bis dahin, wir hören uns.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.